Deutschlandfunk Interview.
Er musste sich einiges anhören, ganze 2 Stunden am Pranger der Ärzte, so lauteten einige Schlagzeilen zu Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der gestern bei der Eröffnung des Ärztetags dabei war. Bis Freitag tagen in Essen 250 Delegierte der deutschen Ärzteschaft, hinzu kommen mehrere hundert Besucher, Vertreter aus der Gesundheitsbranche. Der Ärztetag versteht sich als Parlament der Ärzteschaft und kommt einmal im Jahr zusammen. Die geplante Krankenhausreform, die ist durchaus ein Schwerpunkt und nicht nur daran, gab es gestern viel Kritik. Und dazu kann ich jetzt direkt mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Grunewald.
Herr Lauterbach, wir haben es gerade schon gehört. Gestern beim Ärztetag gab es durchaus viel Kritik. Viele Punkte wurden da genannt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Krankenhausreform. Da gibt es Kritik besonders an der geplanten Einteilung der Häuser in 3 Levels. Level 1 bietet nur noch eine Grundversorgung. Level 2 soll dann künftig eine sogenannte Schwerpunktversorgung anbieten. Und Level 3, das sind dann die Maximalversorger, die Unikliniken, die hochkomplexe Operationen, Behandlungen durchführen. Die Idee dahinter ist ja, dass nicht jedes Krankenhaus jede Behandlung anbieten muss, vor allem wenn es darin keine Erfahrung hat. Und trotzdem sagt Ärztepräsident Reinhardt, diese Einteilung, die wäre viel zu starr. Und Länder wie Baden-Württemberg, die sehen gar jede zweite Klinik bedroht, wenn so ein starres Einteilungskorsett kommt. Wie stehen Sie dazu?
Zunächst einmal, es geht hier darum, in erster Linie Transparenz herzustellen. Es ist nicht so, als wenn es diese Kliniken jetzt nicht gäbe, die nur eine Grundversorgung anbieten können, sondern wir machen ja nur transparent, welche Kliniken das sind. Daran haben viele Länder kein Interesse. Aber tatsächlich, also ist der erste Schritt, ja, dass wir erstmal darstellen, wer sind diese Kliniken. Und oft ist es so, dass Kliniken, also sage ich ja mal, in einer Stadt einen sehr guten Ruf haben. Aber wenn man genau dann dahinter schaut, dann sieht man, dass viele der Ärzte da nicht so toll weitergebildet sind oder es gibt nicht diese Geräte. Und wir wollen erstens natürlich, dass die Patienten dieses Wissen auch haben. Es geht also darum, die Transparenz herzustellen. Was sind die Krankenhäuser, die über eine große Spannbreite von Weiterbildung und auch von Geräten und dergleichen verfügen? Und zum Zweiten, also der Anspruch, dass der Patient in der Klinik behandelt wird, die für diese also Leistung am besten geeignet ist. Das ist ja eigentlich ein Interessenanspruch, der richtig ist. Sie würden doch wissen, bei einer Operation zum Beispiel, wir sehen zum Beispiel, würden die Krebspatienten nur in den Kliniken operiert, die also dafür besonders geeignet sind. Wir würden das transparent machen. Die Deutsche Krebsgesellschaft geht davon aus, dass wir dann 10.000 Krebstote weniger hätten pro Jahr. Das ist ja auch etwas, da geht es um viel.
Das ist nachvollziehbar, Herr Lauterbach, aber die Einteilung in 3 Levels bedeutet doch aber auch, dass bestimmte Kliniken oder Klinikbereiche geschlossen werden müssen, wenn sie nicht die Kriterien für die künftig gewünschte Spezialisierung erfüllen. Der Kahlschlag an Häusern gerade im ländlichen Raum wird befürchtet, also gerade da, wo es sowieso schon Ärztemangel gibt. Warum ist das für Sie kein Problem?
Es geht darum, dass die Transparenz von einigen nicht gewünscht wird. Es geht nicht darum, dass wir Krankenhäuser schließen. Das kann der Bund gar nicht. Wir sind ja für die Sicherstellung überhaupt nicht zuständig. Und wenn jetzt beispielsweise ein Krankenhaus am Netz ist, also auf dem Land beispielsweise, könnte diese Reform dieses Krankenhaus niemals dicht machen. Außerdem ist es so, also wenn ein kleines Krankenhaus beispielsweise hochspezialisiert ist in einer Leistung, die es gut kann, und in der Nähe ist kein großes Krankenhaus, was das ebenfalls gut kann. Also wir haben keine Überversorgung. Dann kann natürlich das kleine Krankenhaus es weitermachen. Beispielsweise Brustkrebsversorgung. Es ist vielmehr so, wenn wir diese Reform nicht machen, und das war ja auch gestern Konsens, alle wollen ja die Reform. Lassen wir mal die gute Nachricht zuerst hier in den Vordergrund rücken. Wenn wir die Reform nicht machen, dann werden die kleinen Krankenhäuser halt sterben. Und das versuche ich abzuwenden. Jetzt gäbe es für diese Häuser eine Pauschale für die Bereiche, die sie immer gut können. Und von dieser Pauschale kann man in der Regel schon leben, also auch unabhängig von der sinkenden Zahl der Fälle, die diese Krankenhäuser haben. Und wenn sie auf etwas spezialisiert sind und das wird anderswo nicht auch gebraucht, keine Doppelung, dann können sie das natürlich auch weitermachen. Aber das muss der Patient auch wissen.
Aber ja, wir haben immer noch das Stichwort Erreichbarkeit, wohnortnahe Versorgung, was sich die Bürger natürlich oft wünschen. Ein Patient im ländlichen Raum müsste vielleicht künftig doch deutlich länger fahren, bis er für eine etwas kompliziertere OP behandelt werden kann. Können Sie solch längere Wege ruhigen Gewissens verantworten? Das bringt die Spezialisierung ja mit sich.
Die Deutsche Krebsgesellschaft oder auch die Universitätskliniken, also mehr oder weniger alle Universitätskliniken, der Verband der deutschen Universitätskliniken, haben ja gestern, noch während der erste Tag auch lief, die Spezialisten sagen ja, sie wollen die Reform. Zum Beispiel die Deutsche Krebsgesellschaft. Weshalb wollen die Reform? Sie wollen einfach, dass der Patient sieht, diese Klinik ist da spezialisiert, die andere nicht. Die meisten Patienten sind doch gerne bereit, 20 Minuten weiterzufahren oder auch eine Stunde weiterzufahren, wenn sie eine viel bessere Chance haben, die schwere Krebsoperation zu überleben. Mir ist ehrlich gesagt in all den Jahren als Arzt nie ein Patient begegnet, der eine Komplikation hatte. Das ist ja die Folge, wenn das Krankenhaus es nicht so gut kann, weil einfach das Personal nicht da ist, was man noch niemandem vorwerfen kann.
Also für die Spezialisierung eines Krankenhauses nehme ich dann einen weiteren Weg in Kauf.
Das macht jeder. Ich habe noch nie einen Patienten erlebt, der gesagt hat, der Eingriff ist jetzt schiefgelaufen. Den hätte ich eigentlich in einer besseren, einer größeren Klinik machen sollen, aber ich musste nicht so weit fahren.
Hm. Aber muss die Politik da nicht auch ganz klar kommunizieren, dass es so etwas wie eine wohnortnahe, breite Gesundheitsversorgung so in Zukunft eben nicht mehr geben kann?
Die gibt es. Die breite wohnortnahe Versorgung, die würde es nicht geben, wenn die Reform nicht käme. Die breite wohnortnahe Versorgung, das ist doch die Versorgung, die jetzt gefährdet ist, mit kleinen chirurgischen Leistungen, inneren Leistungen und mit Spezialisierung, wo kleine Krankenhäuser sich auf etwas schon spezialisiert haben. Aber das Problem ist doch im Moment, dass die großen Unikliniken alle Verluste machen, weil sie zum Teil die komplizierten Fälle, die sie gut behandeln könnten, nicht bekommen, weil die kleinen Kliniken oft diese Eingriffe machen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist ja auch der Schwerpunkt, dass das sich ändert in der NRW-Reform, die ein ähnliches Ziel hat. Aber nur wir im Bund können die Gelder dafür gut verteilen. Es geht um Transparenz, ja oder nein. Diejenigen, die Reform mit den Leveln nicht wollen, die wollen nicht, dass also ganz klar steht, das ist eigentlich eine Klinik, die bis auf ein paar Spezialgebiete keine Spezialklinik ist. Und wir wollen aber, dass man sich da ehrlich macht und dass man den kleinen Kliniken aber auch eine Möglichkeit gibt, zu überleben.
Für diese Transparenz, die Sie gerade fordern, dass man also sofort sehen kann, welche Klinik für was genau spezialisiert ist, braucht es natürlich auch Digitalisierung. Das ist ja eine weitere Baustelle, die Ihnen vorgeworfen wird, auch gestern beim Ärztetag. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die stecke noch in den Kinderschuhen. Wie gehen Sie das an?
Wir machen ja derzeit das Bundesgesundheitsministerium, das bin ich ja nicht allein, wir haben ein riesiges und hochspezialisiertes Team mit vielen Wissenschaftlern, die helfen auch vielen Praktikern. Wir machen ja Gesetze bei Krankenhaus, Digitalisierung, Arzneimittel, Lieferengpässe, ich könnte viele andere nennen, die seit 10 Jahren nicht gelöst sind. Wir gehen an die großen Reformen an, übrigens die Ampel in vielen Bereichen. Wir sagen ja immer die Modernisierung. Im Gesundheitssystem ist das genauso. Seit 10 Jahren ist die Krankenhausstruktur nicht richtig. Viele kleine Häuser gehen kaputt. Seit 10 Jahren ist die Digitalisierung nicht vorangekommen. Wir gehen da jetzt heran. Das ist richtig. Das wird ja auch von niemandem bestritten. Was die Ärzte halt gerne hätten, dass sie mehr beteiligt sind. Und da wäre gestern eine Gelegenheit gewesen. Also wenn der Minister da sitzt, dann muss ich erst einmal 2 Stunden die Dinge anhören und darf danach 20 Minuten ein kurzes Statement abgeben. Dann ist das vielleicht auch nicht das optimale Format, um in das Gespräch zu kommen.
Dass Sie da am Pranger gestern standen, das hat Ihnen nicht gefallen, das höre ich raus. Bleiben wir nochmal beim Stichwort Digitalisierung. Mit Ihrer Reform geht ja auch einher, dass deutlich mehr Behandlungen, OPs künftig ambulant durchgeführt werden sollen bei niedergelassenen Ärzten, die aber dann mit den Kliniken gut vernetzt sein sollen, falls es eben Komplikationen gibt. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei der Baustelle Digitalisierung. Wie schaffen Sie diese Vernetzung, die Sie brauchen und wo Sie gerade ja auch nochmal geschildert haben, das geht so langsam, so schleppend voran?
Es geht schnell voran. Wir machen ja jetzt die Reformen, wie gesagt, die seit 10 Jahren sich also quasi verzögern, weil auch die Partner der Selbstverwaltung sich auf dem Wege stehen. Und wir werden das hinbekommen, indem wir diese Daten auf der elektronischen Patientenakte zur Verfügung stellen. Und die Ambulantisierung, also da werden wir eine Liste machen von Eingriffen, die man dann sowohl ambulant wie auch stationär machen kann. Diese Liste sollte die Selbstverwaltung machen, also die Ärzte und die Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft. Die haben das einfach gar nicht hinbekommen. Wir hatten ihnen 3 Monate Zeit gegeben, es gab keine Einigung, das macht jetzt der Bund. Aber wir werden die Liste machen. Es gibt sehr viele Einrichtungen, Eingriffe, die werden nur noch in Deutschland schwerpunktmäßig stationär gemacht. Das gesamte europäische Ausland um uns herum, die Vereinigten Staaten, machen diese Eingriffe ambulant mit zum Teil besseren Ergebnissen. Da müssen wir uns bewegen. Wir sind auch da weit abgeschlagen hinterher. Wir machen jetzt die Liste selbst und die Transparenz schaffen wir.
Aber ich bin immer noch beim Punkt Digitalisierung. Sie haben gesagt, wir machen die Liste jetzt selbst. Das ist eine Konsequenz. Ich komme nochmal auf die elektronische Patientenakte zurück. Also das wäre eine digitale Speicherung von Daten, von Befunden, von Werten, von den Behandlungen eines Patienten. Man könnte die auf einmal abrufen. Es dauerte Jahre, bis sie dann vor 2 Jahren kam, vor 2 Jahren. Und genutzt wird sie gerade mal von 1% der Versicherten. Wie kann das denn ein Beispiel sein für, dass es jetzt schnell vorangeht, wie Sie vorhin sagten?
Wir machen jetzt ein Gesetz, dass jeder automatisch diese Patientenakte hat. Technisch ist sie ja jetzt schon möglich, sie wird aber nicht umgesetzt und wir wollen sie technisch verbessern. Und der Patient ist automatisch der Inhaber einer solchen elektronischen Patientenakte, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich. Dann ist er natürlich kein Patient mit elektronischer Patientenakte, weil wir es nicht gegen den Willen haben. Aber die meisten, das zeigen die Erfahrungen in anderen Ländern, die meisten Patienten, wo man das den Patienten so mehr oder weniger automatisch anbietet. Sie müssen sich selbst nicht kompliziert kümmern. Wollen die elektronische Patientenakte. Sie wird von kaum jemandem abgelehnt.
Ja, also Digitalisierung, wir haben es gehört, da wird daran gearbeitet. Vielen Dank an dieser Stelle an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Danke für diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen, Frau Grundhardt.